Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt.
Von Friedrich Nietzsche, dem Philosophen, stammt der Ausspruch: Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Der Friedrich Nietzsche war natürlich nicht bei euch, sonst hätte er das nicht gesagt. Das ist ja klar. Aber ich denke, er hat es auf den Punkt gebracht. Und darum geht es heute um echte Freude. Nicht um oberflächliche Freude, sondern um Freude, die wirklich auch trägt. Nehemia hat ja einen langen Weg, der zurückgelegt werden musste. Es hat nochmal 70 Jahre gedauert, bis das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft herausgeführt worden ist. Da gab es den Perserkönig Kyros und der hat die Babylonier besiegt und hat den Israeliten eine Möglichkeit gegeben, nach Jerusalem zurückzukehren. Ein großer Teil hat es auch gemacht, ein Teil blieb in Babylon und sie haben den Tempel wieder aufgebaut. Da hat es noch einmal ungefähr 30 Jahre gedauert, dann war der Tempel aufgebaut. Und dann hat man aufgehört. Die Stadtmauer lag brach. 80 Jahre ist nichts passiert, über 80 Jahre, bis Nehemia eine Berufung bekommen hat. Und seine Landsleute dort waren bei ihm, bei dem Perserkönig. Er war ja mittlerweile Mundschenk, hatte eine Vertrauensposition. Und ihm berichtet haben von der schlimmen Situation, die es da in Jerusalem gab, dass der Tempel zwar steht, aber die Stadtmauer brach liegt und schutzlos und alles preisgegeben ist. Mutig ist er dann nach Jerusalem gezogen mit viel Gebet und mit auch einer Mannschaft, die ihm dann geholfen hat. Also da kann sich der Berliner Flughafen oder auch Stuttgart 21 ein Beispiel nehmen. Es hat nur 52 Tage gedauert, dann war dieses Bauwerk fertig. Der erste Gedanke, der Weg zu echter Freude. Nehemia hat seine Hand am Flug. Er ist im Auftrag Gottes unterwegs. Und immer dann, wenn wir in seinem Auftrag unterwegs sind, wird es auch Kämpfe geben. Wird es auch Anfechtungen geben. Einige davon haben wir erlebt. In dieser Woche könnten einige berichten. Der Weg zur echten Freude, er geht auch durch schwierige Wege. Es gibt Anläufe des Feindes. Es gibt Verdacht an Nehemia, dass er einen Aufstand vorhat. Und viele andere Dinge passieren. Aber Nehemia ist wach, er reagiert geistesgegenwärtig und so werden wir erinnert daran, dass auch unser Herr viele Anfechtungen durchgemacht hat. Am Anfang seines Wirkens wurde er in die Wüste geführt und es gab große Anfechtungen. Keiner von uns hätte die bestanden, 40 Tage und 40 Nächte ohne Essen. Und dann sagt der Feind, der Widersacher, der Durcheinanderbringer zu unserem Herrn: Mach doch aus Steinen Brot. Das ist doch überhaupt kein Problem. Und Jesus kontert und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und der Feind macht einen zweiten Anlauf und sagt jetzt auf die Tempelzinne. Da steht doch im Wort Gottes, er wird seinen Engeln befehlen, dass sie dich tragen. Und mach doch ein Flugwunder, ein Showwunder, dann glauben alle an dich. Hätten wir auch manchmal gerne. So ein großes Zeichen, dann würden alle Menschen glauben. Aber auch das durchblickt Jesus und dann lässt der Teufel seine Maske fallen und führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche. Und die will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst. Jesus besteht alle diese listigen Anläufe des Teufels. Und er besteht sie bis hinauf nach Golgatha, in die tiefste Tiefe hinein. Bist du Gottes Sohn, so steig herunter. Er hält noch im Angesicht des Todes fest daran und betet für seine Feinde. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hält durch. Gott kommt ganz runter. Das ist für viele ja völlig unvorstellbar. Aber es war notwendig, um uns aus der Todeszone ins Leben zu holen. Aus der Dunkelheit ins Licht. Dich und mich. So wurde er zum Erlöser. Der Weg der Freude geht durchs Kreuz. Geht durch die tiefsten Tiefen hindurch. Und deshalb stimmt dieses Lied: In dir ist Freude, in allem Leide. In dir ist Freude, in allem Leide. Und so haben wir wie Nehemia und auch unser Herr, wir dürfen wissen, wir sind getragen in ihm. Der Weg zur Freude ist oft eben durch Schwierigkeiten hindurch. Und menschlich gesprochen erleben wir das ja auch, wenn wir nach einer langen Durststrecke, vielleicht auch nach einer langen Wanderung, nach einem langen Weg endlich endlich am Gipfelkreuz oben ankommen und dann eine wunderbare Aussicht haben nach einem langen, beschwerlichen Weg. So ist auch der Weg des Glaubens nicht ein einfacher Weg. Nicht ein Weg, wo es immer nur Sonnenschein gibt. Und gerade heute könnte man das vielleicht sagen, wenn wir draußen so sind, wäre viel schöner, wenn wir Auferstehung feiern und draußen scheint die Sonne. Aber es gilt trotzdem, auch wenn es stürmt und schneit und regnet und wenn die Winde kommen und wenn manche Dinge, Turbulenzen kommen, mittendrin ist der Herr, mittendrin. Er ist stärker als alle Wellen, die auf uns zukommen. Er ist der Herr dieser Welt. Ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Der Weg zur Freude, er geht auch durch Schwierigkeiten hindurch und wir dürfen mitten im Leid erleben, er ist bei uns und er trägt uns. Das hat auch Nehemia erfahren. Und nun lese ich uns aus dem Kapitel Nehemia 8, wie es weitergeht. Der 7. Monat war herangekommen und die Israeliten waren in ihren Städten. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Klammer auf, interessant ist, dass hier nicht der Tempelplatz genannt wird. Das Wassertor war wohl der Platz, wo das Rathaus steht oder wo der große der öffentliche Versammlungsplatz war. Warum? Weil nämlich hier auch die Nichtjuden dabei sein konnten. Eine öffentliche Versammlung. Man könnte auch eine Evangelisationsversammlung oder eine Missionsversammlung sagen. Vielleicht hier auf dem Marktplatz, vielleicht hier draußen in der Öffentlichkeit. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Ganz kurz, ich lese gleich weiter. Esra war der Priester, sozusagen der mit im Team mit Nehemia zusammen war. Nehemia mehr der Praktiker, der Bauherr und Esra der Priester, der geistliche Begleiter. Er brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten. Da haben wir auch ein paar dabei, Jüngere und Ältere. Am ersten Tag des 7. Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volkes waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie dafür gemacht hatten. Und es standen neben ihm, jetzt kommen einige Namen, Matthias, Schema, Anaja, Uriah, Hilkia, Maesia, zu seiner Rechten, aber zu seiner Linken Pedaja, Mishael, Malkia, Hashum, Hashbadana, Serachia und Meshulam. Und Esra tat das Buch auf vor allen Augen, denn er überragte alles Volk und als er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete Amen, Amen. Und sie hoben ihre Hände empor und neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und die Leviten, Jeschua, Bani, Sherebja, Yamin, Akub, Shabbetai, Hodia, Maasia, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, Pelaja, unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk, dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott, darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Die Quelle der Freude. Das eine war der Weg der Freude, ist oft schwierig. Geht durch Anfechtungen hindurch. Und jetzt kommen wir zur Quelle der Freude. Nach 52 Tagen stand die Mauer, Tore waren repariert. Es war ein Zeugnis für die Heiden und die Völkerwelt und alle merkten, es war das Werk von Gott. Es war nicht menschliches Werk, das hätten Menschen gar nicht geschafft. Und dass es hier eine Gemeinde gibt, wir haben es ja vorhin schon im Gebet gesagt und ausgesprochen, ist ein Wunder vor dem Herrn, dass er uns, dass er dich und mich gerufen hat und dass er hier weiter treu ist und Menschen auch für sein Wort gewinnt, ist sein Werk und ist nicht unser Werk. Es wurde eine hölzerne Kanzel errichtet und interessant ist, dass die Initiative vom Volk ausging. Das Volk versammelte sich und sprach zu dem Schriftgelehrten Esra. Sie sprachen zu Esra. Und wir merken, jede Erweckung, die passiert, jedes Neuerwachen passiert vom Volk Gottes aus und wir erleben das momentan. Ihr seid ja auch eine Gemeinde ohne einen vollzeitlichen Prediger. Und trotzdem ist es euch wichtig, Gottes Wort zu hören. Ihr versammelt euch. Und so gibt es weltweit Gemeinden, die ohne Priester und Prediger, Pastor auskommen müssen. aber die sich versammeln, weil ihnen Gottes Wort neu wichtig geworden ist. Lies es uns, und jede Erweckung fängt damit an, dass das Volk sich versammelt, um auf die Worte der Schrift zu hören. Und auch auf einem öffentlichen Platz. Sie wollen hören, und wenn wir dann die Tageszeit nehmen, vom lichten Morgen an, also vom Sonnenaufgang bis zum Mittag. Sie sind bibelhungrig. Die Quelle der Freude ist die Heilige Schrift, ist die Bibel. Wir würden sagen, na gut, die Bibel kennen wir ja, wissen wir schon, kennen wir alles schon. Ich weiß nicht, wie es dem einen oder anderen geht, wie das mit deinem Bibellesen ist. Manche sagen, na ja, gut, ich habe alles schon zweimal durchgelesen, ich weiß auch schon alles. Wie ist es mit deinem Bibelhunger bestellt heute? Ich hatte eine Evangelisation in Sachsen zu halten, und es war mittags, es war ein großes Zelt auch aufgebaut, und der Pfarrer sagte mir, ah, du kannst ruhig ein bisschen länger machen, es ist schönes Wetter und es gibt danach ein paar Würstle, wo die Leute was essen können, kein Problem. Das habe ich auch gemacht und habe eingeladen, zu Jesus zu kommen, und dann kam ein 12-jähriges Mädchen, hat ihr Leben Jesus anvertraut, und dann kam noch ein 12-jähriger Junge auf mich zu und hat mir die Hand geschüttelt und hat zu mir gesagt, ich hätte Ihnen noch stundenlang zuhören können. Ich will das jetzt nicht als Selbstbeweihräucherung sagen, sondern man hat gespürt, dieser 12-Jährige hatte Bibelhunger, der hatte Glaubenshunger. Und hinten ein Kirchenältester stand auf, weil die Zeit etwas überzogen war, und machte so. Sie wissen schon, dass es in Sachsen auch um 12 Uhr Mittagessen gibt. Das hat gesessen. Ne? Ich habe den Pfarrer angeschaut und habe gesagt, Johannes, wem glauben wir jetzt mehr? Da sagt er natürlich den beiden 12-Jährigen. Versteht ihr, was da passiert ist? 2 12-Jährige haben Hunger nach dem Wort Gottes. Und dann steht ein Kirchenältester auf und kann das Mittagessen nicht erwarten. Leute, ich bitte euch, was ist das? Ich erlebe das immer wieder. Das macht mich auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite denke ich mir, Mensch, was ist das? Was auch in der jungen Generation und was bei Menschen, die so das erste Mal das richtig erfassen, was da ein Hunger ist nach dem Wort Gottes. Sie können gar nicht genug kriegen. Wie schaut's bei dir? Wie schaut's bei mir aus? Jede Erweckung beginnt mit dem Wort Gottes, und dass man das wieder neu entdeckt. Die hatten ja das alles. Die konnten es ja nur noch mal hervorholen. Wir haben doch auch die Bibel. Die steht ja auch bei euch bestimmt zu Hause und ist im Handy gespeichert und in vielen Gemeinschaftshäusern rauf und runter. Und da bin ich auch so dankbar dafür, dass es so viele Bibelkreise und sowas gibt. Aber entdecken wir sie wirklich neu? Ich habe jetzt bei euch gelesen, das hatte ich gar nicht so im Blick. Homberg FC, Reformationsstadt. Reformation. Das heißt, da gab es dann Leute, die haben neu das Wort Gottes entdeckt. Allein Jesus, allein die Gnade, allein die Schrift, allein der Glaube. Martin Luther und alle möglichen Leute. Das ist schon wieder ein paar Jährchen her. Wie ist das da bestellt bei uns? Das Wort Gottes wieder neu zu entdecken und jeden Tag mit seinem Wort zu beginnen und eine gute Gewohnheit auch daraus zu machen. Vielleicht mal den Wecker ein bisschen eher zu stellen. Ich habe es die Tage erzählt, dass ich auf einem Zeltlager des CVMs in Bayern zum Glauben gekommen bin. Und das war bei uns sehr schnell. Da wurde man dann die Jahre drauf gleich zum Mitarbeiter, zum Zeltältesten gemacht. Musste auf seine Grüpplinge da aufpassen. Und ich weiß, an einem Morgen, ich werde wach und mein Zelt ist leer. Bin alle weg. Ich gedacht, jetzt gibt's Ärger mit dem Freizeitleiter, weil die könnten ja abgehauen sein. Oder sie haben ein anderes Lager überfallen. Und dann habe ich mich also auf den Weg gemacht und habe gesehen, dass diese 7 Jungs am Ufer des Waginger Sees saßen mit der aufgeschlagenen Bibel und haben ihre stille Zeit gemacht, wie Jungs im Alter zwischen 14 und 16 das machen. Da werden nicht viele Worte gemacht. Ja, die haben Jungs im Alter zwischen 14 und 16 nicht. Aber es waren echte und ehrliche Worte. Und man hat ihnen gespürt, uns ist wichtig, die stille Zeit mit Jesus zu beginnen, den Tag mit Jesus zu beginnen. Vielleicht machst du es auch so. Einen Moment, einen Anker brauchen wir am Tag. Und dann ist es genau kein Luxus, auch am Sonntag in die Gemeinde zu kommen. Überlegt es heute noch. Es kommt darauf an, dass wir uns da sammeln. Das Volk sammelt sich wie ein Mann. Und die Frauen waren auch dabei. Und die Kinder waren dabei. Die Jugendlichen waren dabei. Die Großen und die Kleinen. Und sie lasen daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen an bis zum Mittag. Und dieses Wort Gottes hat Kraft und Macht. Manchmal meint man ja, man muss noch was anderes dazu machen. Irgendwie müssen wir noch, ne, eben, noch so ein paar Show-Einlagen oder sowas. Aber es scheint hier zu reichen. Es scheint hier zu reichen. Nein, es hat immer gereicht. Das Wort Gottes versetzt Berge und ändert Menschenherzen. Denn sie hören so, dass sie sich im Spiegel des Wortes Gottes erkennen, wer sie sind. Das Wort Gottes hat Kraft und Macht. Es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Es schärft unser Gewissen. Es dringt durch Mark und Bein und unser Herz. Und wir merken plötzlich, ich bin gemeint. Und dann passiert so etwas, sie fangen an zu weinen. Warum fangen sie an zu weinen? Wir sind doch bei dem Thema Freude. Also bitte, jetzt machst du erst wieder das Weinen. Nein, es steht ja hier drin. Es ist, was hier passiert, eine göttliche Traurigkeit. Als Petrus seine Berufung erfahren hat als Menschenfischer, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, für die, die sie nicht kennen, ganz kurz nur, es war eine große Menge am Seeufer, See Genezareth. Jesus wurde vom Volk fast in den See hineingedrängt. Er suchte eine Möglichkeit, eine schwimmende Kanzel. Und da war das Boot von Petrus und seinen Kumpanen. Und er sagte, ich brauche eine schwimmende Kanzel. Petrus hatte ja Kraft, ne? Aber gefangen hat er nichts in der Nacht. Aber wegen mir, also gut, Jesus steigt in das Boot. Petrus rudert heraus, hält das Boot auf einer Stelle. Und Jesus predigt vom Reich Gottes, dass er gekommen ist, Sünder zu rufen, dass er gekommen ist, die Armen zu rufen, dass er gekommen ist und dass mit ihm sein neues Reich anbricht, das Reich Gottes. Petrus hört sich diese Predigt an und dann sagt Jesus zu Petrus, und jetzt fahr noch mal auf die Mitte des Sees und werf die Netze aus. Und Petrus wird gedacht haben, das ist doch gegen alle Berufserfahrung. Ein Fischer in der Mittagszeit, mitten auf dem See, da schwimmt doch nichts. Man muss doch am Uferrand fangen und in der Nacht. Und dann kommt aber dieser Blick von Jesus und die Predigt, die Petrus im Hintergrund hatte, und sagt zu ihm, auf dein Wort will ich es wagen. Und dann macht er diesen Riesenfang. Er muss sogar seine Kumpanen dazu rufen, kommt, helft mir, es ist so ein großer Fang. Und jetzt könnte man noch denken, jetzt ist dieses große Wunder passiert, dass Petrus zu Jesus sagt, Jesus, das können wir immer so machen. Wir machen eine Fischfabrik auf, ich mache ein paar Büchsen und dann machen wir den Fisch rein und es wird ein Geschäft, das brummt. Wird man doch wirtschaftlich denken, ne? Ist auch nicht verkehrt. Was sagt Petrus? Herr, geh weg von mir, bin ein sündiger Mensch. Im Angesicht der Güte und Liebe Gottes und der vollen Netze, und voller geht's gar nicht, wenn Jesus uns begegnet, voller geht's gar nicht. Herr, wer bin ich? Das ist ein Stück göttliche Traurigkeit, was hier bei dem Volk Israel auch passiert in Jerusalem. Wenn wir die Gnade Gottes und wenn du Jesus in dein Leben erkennst, dann wird etwas von diesem göttlichen Erschrecken auch in deinem Leben sein. Wer bin ich eigentlich? Bist du schon mal so erschrocken über dich? Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt dauerndes Thema in den Gemeinden, aber es ist die Wahrheit. Im Angesicht der Güte Gottes erkenne ich, wer ich eigentlich bin, und das passt doch gar nicht zusammen. Deine Liebe und mein Hass, dein Licht, meine Dunkelheit, Herr, geh weg von mir, wir passen nicht zusammen. Der heilige Gott begegnet mir, Sünder. Das ist doch unglaublich. Ist es ja auch schon mal so gegangen? Und im Lichte des Wortes Gottes erkenne ich, wer ich bin und dass ich eigentlich nicht würdig bin. Aber sprich nur ein Wort, Herr, so wird meine Seele gesund. Ich hoffe, dass er dir auch so begegnet, dass du einen Moment erschrocken bist und dass du einen Moment erkennst, eigentlich müsste ich dort am Kreuz hängen, nicht Jesus. Der war unschuldig, aber ich nicht. Neulich sagte mir jemand, war in der Bibelwoche, für mich hätte Jesus nicht sterben brauchen. Dann habe ich zu ihm gesagt, für mich schon. Dann sagt er, aber du bist doch ein ganz netter Kerl. Dann sage ich, ja, du kennst mich halt nicht. Frag meine Frau, unter anderem. Nein, so ist es eben nicht. Wenn wir uns im Licht Gottes, und wenn du dich im Licht Gottes, des Wortes Gottes erkennst, dann wirst du auch immer sagen, Herr, erbarme dich. Und deshalb bin ich immer sehr dankbar, wenn in Gottesdiensten tatsächlich das am Anfang steht, und ihr habt es ja auch gesungen in eurem Lied, dass wir zu Gott kommen und dass wir ihn um sein Erbarmen anbeten und bitten. Herr, erbarme dich. Und das meine ich jetzt nicht so als Formel, wie es manchmal gesagt wird, Herr, wir haben gesündigt nach Gedanken, Worten und Werken. Martin Luther sagt ja bewusst, wenn du in den Gottesdienst gehst, schau dir vorher die 10 Gebote Gottes an. Ich brauche da keine 10. Mir reicht das Erste. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und dann kommen mir Gedanken. An was habe ich alles gedacht? Was ist mir alles so wichtig, dass es meinen ersten Gedanken am Tag beinhaltet und meinen letzten? Frag dich doch mal. Und dann möchte ich eigentlich schon in den Gottesdienst fliehen und sagen, Herr, erbarme dich. Wer bin ich? Ich brauche deine Gnade. Und wenn dann dieser Zuspruch kommt, dir sind deine Sünden vergeben, zieh deine Straße fröhlich. Boah, was gibt es Schöneres? Könnte ja sein, dass heute Morgen der eine oder andere auch solche Lasten mitgebracht hat und sich im Lichte des Wortes Gottes erkennt und sagt, Mensch, ich brauche Gnade, ich brauche Vergebung. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Jesus ist für real existierende Sünder gekommen. Nicht für theoretische Sünder, nicht für Sünder draußen, sondern für mich, real existierend. Und wir sind in einer Gemeinde, wo wir Vergebung brauchen. Von Jesus, aber auch untereinander. Das kann Gott uns dann schenken. Und deshalb blendet sofort, geht es über uns, das Wort Gottes, als das Volk weinte und als sie die Worte des Gesetzes hörten, heißt es, darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Vom Weg zur Freude über die Quelle jetzt zum Fest der Freude. Was ist das für ein Fest? Gott ist gnädig. Jesus sagt zu Petrus, fürchte dich nicht. Der hat gesagt, Jesus, geh weg. Aber Jesus hat gesagt, nee, im Gegenteil, ich bleib bei dir. Und von nun an wirst du Menschenfischer sein. Also keine Dosen irgendwie mit Fisch und so, sondern du wirst Menschen für mich gewinnen. Du wirst ein Zeuge sein. Daran haben die Israeliten jetzt auch ausführlich gedacht. Es wird uns im 8. Kapitel auch später noch berichtet, dass sie das Laubhüttenfest gefeiert haben. Ein Erntefest im Herbst nach der Wein- und Obsternte und natürlich auch dann eine Erinnerung an die Befreiung aus der Knechtschaft in Ägypten. 7 Tage lang, also die haben es so richtig krachen lassen, da ist was gegangen. Die haben Lobpreis gemacht und Anbetung und die waren sich so froh darüber, dass Jesus, dass Gott mit ihnen ist, dass er sein Volk nicht lässt. Und die Laubhütten drücken ja auch etwas aus. Trotz dieser Stadtmauern und der festen Gebäude wissen wir, dass wir ein wanderndes Gottesvolk sind. Die Laubhütten erinnern uns daran, es ist alles nur vorläufig. Es ist alles nur vorläufig. Ihr könnt euch freuen über dieses schöne Gemeinschaftshaus. Da werden manche sich die Finger danach lecken. Und ich hoffe, dass es auch noch mehr mit Leben füllt und dass noch viele Menschen hier Jesus kennenlernen, gerettet werden, froh werden, Gemeinschaft erleben. Das ist etwas Wunderbares, was Gott euch da schenkt, auch das Miteinander. Auf jeden Fall aber bitte vergesst eins nicht, wir sind ein wanderndes Gottesvolk. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Zukünftige suchen wir noch, wir sind noch unterwegs. Die ersten Christen hießen, die des Weges sind. Und der Missionsbefehl lautet, geht hin und nicht sitzt hin. Was wäre das, würde das da stehen, garantiert. Dann hätte Jesus gesagt, gut, sitzt euch hin. Nein, er sagt, geht hin. Bewegt euch. Und wenn du heute hier aus dem Gottesdienst herausgehst, dann beginnt sofort das Missionsgebiet und das Missionsfeld. Dann ist vielleicht ein Nachbar gerade auf der Straße oder wo auch immer. Dann ist jemand krank und du könntest ihn besuchen, ihm einen Trost geben, ein Wort Gottes weitergeben. Und du wirst vielleicht herausgefordert von deinem Arbeitskollegen, der gefragt hat, wie verbringst du denn deinen Sonntag? Vielleicht ist es schon ein Bekenntnis zu sagen, ich habe Gottes Wort gehört. Ich war in der Gemeinschaft mit Menschen, die Jesus nachfolgen. Wie auch immer du sagst, es wird ein Bekenntnis sein. Das wäre doch was. Also dieses Fest, es beginnt und jeder Sonntag ist so ein Auferstehungsfest und wir können uns freuen in der Gemeinschaft untereinander. Aber wir wissen, wir sind bei dem großen Ziel noch nicht angekommen. Diese kleinen Feste wollen uns jetzt schon festmachen in Jesus und in seinem Wort und in der Gemeinschaft. Aber das große Fest, das große Abendmahl, das kommt noch. Das kommt noch. Und deshalb haben wir hier keine bleibende Stadt. Und deshalb überlegt immer wieder mal, und wir sollten uns das auch als Nachfolger Jesu immer wieder mal überlegen, wo müssen wir neu mobil werden? Wo müssen wir Dinge auch neu bedenken, uns von manchen Ballast befreien? Bei einer Wanderung nimmt man auch nicht alles mit. Da braucht es das Notwendige. Da braucht es genug Flüssigkeit, da braucht es natürlich Sonnenschutz und Regenschutz und viele andere Dinge, je nachdem, in welche Höhen man steigt. Es braucht eine gute Ausrüstung. Aber gewisse Dinge, ich sage jetzt mal gewisser Schnickschnack, der hat in einem Rucksack nichts verloren. Das ist nur unnötiger Ballast. Frag Jesus selber, was brauche ich noch? Und was kann ich getrost an andere abgeben? Und es kann ganz, ganz praktische Folgen haben. Mir hat mal eine alte Frau aus der Gemeinschaft gesagt, ich fange jetzt schon an, mein Haus auszuräumen, dann müssen es meine Kinder nicht machen. Also sie hat natürlich noch einen Schrank gehabt und ein Bett und der Küche und das Notwendige. Na, da gibt es ja einiges, nur so Figürchen und Deko, nichts dagegen. Das hat sie angefangen nach und nach zu verschenken und anderen eine Freude zu machen. Das ist auch eine Möglichkeit. Immer mal wieder mit offenen Augen durchzugehen, zu sagen, was brauche ich eigentlich noch? Was ist eigentlich noch notwendig? Es gilt aber auch für unsere Zeit, unterwegs zu sein. Herr, wo willst du mich haben, an welchem Platz? Und ich denke, die meisten von euch, sonst wären sie heute Morgen nicht hier, haben entschieden, hier ist meine Gemeinde. Hier will ich dem Herrn dienen mit meinen Gaben. Und du kannst nicht gleichzeitig woanders heute Morgen sein. Vielleicht mit deinen Gedanken, ich hoffe nicht. Und es ist ein großer Segen, einmal zu sagen, ich bin hier dabei und ich mache verbindlich mit. Was wäre das, wenn Jesus vielleicht zu dir heute Morgen sagt, fang eine Kinder- oder Jungschargruppe, das sind die 9- bis 12-Jährigen, an und kümmere dich um die. Wirst du diesem Ruf folgen oder wirst du sagen, ach naja, schick einen anderen, ne? Vielleicht einmal 2 Wochen. Vielleicht ist es aber auch ein Anruf Gottes an dich. Mach neu mit, wo ist seine Mitarbeit? Wo bist du in Bewegung? Natürlich, vielleicht musst du manche Termine neu sortieren. Aber ganz ehrlich, der Tag hat 24 Stunden, ein paar Stunden braucht man zum Schlafen. Und dann, es ist doch wirklich manchmal nur eine Frage der Einteilung. War neulich in einem, mein Vorstand zu tun gehabt und da ging es um die Planung. Und da sagte jemand, das war also natürlich in Bayern, sagte jemand, also Mittwoch um 20.45 Uhr, ne, da können wir die Veranstaltung nicht machen. Was war? Champions League. FC Bayern. Ist ja sowieso langweilig, gewinne eh immer. Also gut, mir hat es aber gerissen und das sage ich jetzt zu euch, mal zu fragen und zu sagen, würdet ihr das auch, diese Planung bei Missionstagen so machen? Der Termin muss auf jeden Fall freigehalten werden, weil da spielen die Bayern. Nein, da spielt Jesus und bin ich dabei. Und was ist das ein Segen, dass es Mitarbeiter gibt, die jede Woche Kinderkirche machen oder Kinderstunde. Oder vielleicht ein Teenagerkreis oder ein Bibelkreis oder eine Band, die muss ja auch immer proben. Jesus fragt dich heute Morgen, willst du ihm dienen? Fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschenfischer sein. Bist du bereit? Er hat alles für dich getan. Aber es ist eine Frage an dich ganz persönlich. Jeder nach seinen Gaben. Und was ist das ein Geschenk, dass wir Beter haben in der Gemeinde? Ich habe eine solche Frau immer wieder besucht. Sie hat in der Nürnberger Südstadt in einer Eisenbahnersiedlung gewohnt und war schon verwitwet. Konnte nicht mehr zu unseren Versammlungen kommen. Und als ich sie das erste Mal besucht habe, habe ich natürlich mich erkundigt nach ihrem Tagesablauf. Und dann sagte sie, na ja, früh, da kann ich ein bisschen später frühstücken und dann mache ich meine Arbeit. Dann habe ich so gefragt, was machen Sie denn für eine Arbeit? Und dann zeigt sie mir ihre Bibel, sehr zerlesen, mehrere Male, mit vielen kleinen Notizen und Listen hinten drin. Das waren die Fürbittenlisten. Da standen die ganzen Mitglieder der Gemeinde drauf. Da standen die ganzen Kinder und Teenager drauf, die in den Gruppen waren, die Mitarbeiter sowieso. Und dann zeigte sie mir die Liste der Marburger Mission weltweit. War sie verbunden. Dann gehe ich mal nach Japan und dann mache ich mal da weiter und da weiter. Und dann ist es 12 Uhr. Dann kommt das Essen auf Rädern. Und dann sagt sie, dann mache ich mein Niggerle, also meinen Mittagsschlaf. Und dann mache ich meine Arbeit weiter. So freudestrahlend hat sie ihre Arbeit für das Reich Gottes getan. Vielleicht bist du ein Beter, eine Beterin. Mach dir so wie die Anna Teschlein in Nürnberg. Vielleicht ist es ein Beispiel dafür. Bete dafür. Mach dir Listen, wenn du es vergisst. Und sie sagte, im Alter, da vergesse ich so vieles, aber ich kann mir das ja alles rausschreiben und manchmal muss man sich vom Enkel helfen lassen. Eine ältere Frau, die uns schon lange unterstützt, auch in der Evangelisation bei ProMission, sie betet auch jetzt für diese Tage hier und sie wird mich sicher anrufen. Und als ich mal mit ihr ein Telefonat hatte, dann hat sie gesagt, Matthias, wir müssen jetzt auflegen, du hast heute Abend einen Dienst. Dann habe ich gesagt, woher weißt denn du das? Der Freundesbrief ist auch gar nicht verschickt. Ach, Matthias, ich habe das aus dem Internet downgeloadet. 87 Jahre, ich habe es downgeloadet. Da habe ich gesagt, wer hat denn dir das gezeigt? Mein Enkel. Ich weiß genau, welche Tasten ich drücken muss. Und dann ist der Drucker an und dann geht es. Ist das nicht toll? Das macht einem doch Mut, oder? Und ihr habt auch solche Beter, bestimmt unter euch. Und es gibt auch ein paar Enkel, die können sich gut mit Computer aus, die können ihrer Oma das gut erklären, welche zwei Tasten sie drücken muss, um den Freundesbrief oder den Gemeindebrief down zu laden. Kein Problem. Das Fest der Freude. Ein Tag des Lobes und der Anbetung Gottes. Ein Tag, wo sich die Familie Gottes sammelt und wo wir uns stärken. Ich möchte schließen. Ein schönes Lied von Manfred Siebald drückt es aus. Können wir jetzt schon singen und feiern? Hat sich schon was getan? Ja. Denn Gott will die Erde erneuern und fängt bei uns schon an. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Lasst uns gehen und es allen sagen, die wir auf dem Wege sehen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Gott segne euch. Amen.